Hallo, liebe Freunde. Ich melde mich hier zurück von dieser verrückten Mittelmeerinsel, wo das Wetter nicht so schön ist, wie es aussieht. Es ist recht stürmig. Ich hoffe, mein Megapuschel hier wird das Größte vom Wind abhalten. Es gibt viel zu reflektionieren. Zunächst einmal wollte ich ankündigen, ich bin im April erstmal weg. Ich muss ein Buch schreiben. Es gibt aber trotzdem schöne neue Beiträge auf Exomagazin TV. Aber ihr versteht das sicher. Also neulich war ich in dieser Bild-Talkshow und am Ende haben sie gesagt, und sie haben ja noch ein Buch geschrieben. Und dann haben sie ein Buch von Marcel Polter eingeblendet, was gar nicht mein Buch ist, sondern ich habe da nur das Vorwort geschrieben. Und das stand ja auch groß und breit drauf, der Name von Marcel Polter und nicht meiner. Und ich habe das wie so eine Art Wink mit dem Zaunpfahl des Universums verstanden, dass es jetzt wirklich höchste Zeit ist, dass ich mich mal darum kümmere. Dann wollte ich euch sagen, dass es Neuigkeiten gibt in Sachen Project Titan. Das ist ja ein Projekt von ICER und Kuhn, also der Internationalen Koalition für Extraterrestrische Forschung und dem Centro Ufologico Nazionale. Und wir sind zusammen mit der Regierung von San Marino drauf und dran, an die Vereinten Nationen heranzutreten, beziehungsweise die Regierung von San Marino wird es tun und dort vorschlagen, dass eine jährliche UFO-Konferenz organisiert wird, die in San Marino stattfindet. Und da gibt es, da arbeiten wir hart dran. Es ist noch einiges zu tun dafür. Das wird auch noch eine Weile dauern, denn die Vorbereitungen sind noch am Laufen und die nächste UNO-Generalversammlung, die findet ja erst später statt. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wir sind da auf jeden Fall. Wir haben da große Unterstützung von den wichtigsten Leuten, die es im UFO-Feld gibt. Das muss man wirklich sagen. Wirklich mit den Top-Shots. Und ich bin sehr zuversichtlich, was das angeht. Und ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen, dass das Thema auf höchster internationaler Ebene behandelt wird. Zumindest, dass sie diese UFO-Konferenz sponsoren oder organisieren, denn das ist ein Thema, das kann man nicht einem einzelnen Land überlassen. So wichtig ist das. Ja, und dann gibt es natürlich noch den eigentlichen Grund, warum ich dieses Video mache. Und zwar, dass ich denke, dass wir jetzt 2023 in ein Jahr gehen, in dem wir in wilde Gewässer kommen, was das UFO-Thema angeht. Es wird immer realer, es gibt immer mehr Begehrlichkeiten. Und es wird sich zeigen, wie das Ganze ausgeht. Es ist im Grunde wirklich die Büchse der Pandora, ja. Ich möchte dazu mal kurz ausholen. Also im Dezember 2022 haben die Amerikaner ja ihren neuen Verteidigungshaushalt verabschiedet. 858 Milliarden US-Dollar hat das US-Militär jetzt in Zukunft fürs laufende Jahr zur Verfügung. Und da drin enthalten sind auch neue Bestimmungen zu den UFO-Aktivitäten oder UAP-Aktivitäten des US-Verteidigungsministeriums. Die Amerikaner haben ja schon Mitte 2022 ein neues UFO-Büro gegründet, das sich um das Thema kümmern soll. Die kriegen jetzt mehr Befugnisse, sind jetzt direkt dem stellvertretenden Verteidigungsminister unterstellt. Und sie haben eine Whistleblower-Regelung geschaffen, die Amerikaner, die darauf abzielt, dass Mitarbeiter von geheimen UFO-Programmen, die dem Kongress bislang unbekannt sind, sich zu Wort melden können, ohne dass sie gegen Geheimhaltungsvereinbarungen verstoßen. Und diese Informationen von diesen Mitarbeitern, die sollen dann in so ein sicheres Meldesystem eingespeist werden. Und wenn Arrow von so einem UAP-Programm erfährt, das den Geheimdienstausschüssen noch nicht bekannt ist, dann muss der Kongress innerhalb von 72 Stunden darüber informiert werden. Es wurde nirgendwo in der deutschen Presse, es wurde groß und breit über den UFO-Abschuss von diesem chinesischen Ballon und den drei Dingern, die da rumgeschwebt sind, berichtet. Aber niemand hat über diese Whistleblower-Regelung berichtet. Und das macht sich einfach keiner in Deutschland klar. Was war eigentlich nötig dafür, dass die Kongressabgeordneten sich was die Kongressabgeordneten dazu gebracht hat, so ein Gesetz zu erdenken und zu verabschieden. Also die federführenden Geheimdienstausschüsse im Repräsentantenhaus und im Senat, die haben ja vorher geheime Briefings erhalten und sind dort alle, wie man hört, mit ziemlich nachdenklichen Gesichtern rausgekommen. Aber es gibt auch sogar andere Abgeordnete, die nicht in diesen Ausschüssen sitzen, die also offiziell nicht informiert sind und die es trotzdem für absolut möglich halten, dass die USA irgendwelche Fluggeräte geborgen haben und versuchen, in Geheimprojekten diese Technologie zu verstehen und nachzubauen. Zum Beispiel der republikanische Abgeordnete von Tennessee, Tim Burchett, der war neulich in einem Podcast bei einem anderen Republikaner zu Gast und wurde dort gefragt, ob er wirklich glaubt, dass die US-Regierung Fluggeräte geborgen hat, die nicht von der Erde stammen. Und daraufhin hat er gesagt, ja, das glaube ich, irgendwann ist das mal passiert. Und er sagt weiter, ich habe mit zu vielen Leuten gesprochen, die darüber Bescheid wissen. Wir mussten ja irgendwas mit diesen verschiedenen abgestürzten Fluggeräten machen und wir haben nicht die Technologie und darum versuchen wir es alles nachzubauen. Also Links übrigens hier zu diesem Video findet ihr wie immer auf Exomagazin TV. Da könnt ihr euch das dann in voller Länge angucken. Also das sind natürlich keine Beweise, ja. Das nennt man Hörensagen. Ja, und auf diesem Niveau von Hörensagen bewegen sich ja ziemlich viele Stories, die im Internet kursieren, wo es um angebliche Kontakte mit Aliens geht, um die Raumschüsseln, die von der Regierung abgeschossen worden und nachentwickelt worden sind und sowas. Und das ist natürlich auch als Journalist ziemlich schwierig, über so ein Thema zu berichten aus diesem Grund, ja. Denn beim Hörensagen gehen wir ja davon aus, dass das nicht, dass da wahrscheinlich nichts dran ist, denn sonst gäbe es ja irgendwelche Beweise. Aber man macht sich eigentlich keine Gedanken darüber, dass die Beweise ja irgendwie, wenn sie vom Militär gesammelt worden sind, auch an die Öffentlichkeit kommen müssen. Und wenn das Militär beschließt, das geheim zu halten, gibt es keine Beweise. Und das, diese Geheimhaltung, das ist eben halt die größte Verschwörungstheorie von allen. Nicht nur, dass es UFOs gibt, sondern dass die Regierung die auch noch geborgen hat und nachentwickelt und so. Und das wird sehr gern ins Reich der Verschwörungstheorie verwiesen. Aber wenn man sich anguckt, was in letzter Zeit so passiert ist, da ist da schon was dran. Und wenn man sich auch mal über die Gründe der Regierung Gedanken macht, sowas geheim zu halten, finde ich umso mehr. Und dazu möchte ich kurz die beiden deutschen Soziologen Andreas Anton und Michael Schätsche ins Spiel bringen. Die haben ja schon vor Jahren ein Buch rausgebracht, Exosoziologie, die Gesellschaft der Außerirdischen, wo sie versuchen, die Folgen von einem Kontakt der Menschheit mit solchen weiterentwickelten Spezies irgendwie abzuschätzen. Und da haben sie drei Szenarien sich ausgedacht, Signal, Artefakt und Kontaktszenario oder Begegnungsszenario nennen sie das. Also entweder es wird ein Signal aufgefangen oder es wird ein Artefakt gefunden oder es wird wirklich irgendwo ein außerirdisches Raumschiff im Weltall festgestellt. Und die Auswirkungen wären unterschiedlich, je nachdem, wie weit das von der Erde entfernt wäre oder welche Unmittelbarkeit da herrscht. Also wenn es ein Artefakt wäre, das auf der Erde gefunden wird und das technologische, potenzielle, revolutionäre Sprünge verspricht, die man dann anwenden kann, um einen Vorteil über den Gegner zu erlangen, dann wären natürlich die Auswirkungen viel größer. Es könnte also zu Spannungen führen, zu Krieg. Aber es könnte auch zum Zusammenbruch der Wirtschaft kommen, zu Machtverschiebungen. Es könnte eine komplette Neuordnung der Weltlage die Folge sein. Und andere Wissenschaftler, wie zum Beispiel Alexander Wendt und sein Co-Autor Duval, die haben ja mal ein Buch geschrieben, UFOs und wie hieß es noch, UFOs and Sovereignty, glaube ich, über die Frage, warum UFOs politisch tabu sind. Und sie sind eben ebenfalls der Meinung, dass die so ein Kontakt massive Herausforderungen für die Menschen mit sich bringen würde. Also nichts mehr mit, wir sind hier die dominante Spezies auf dem Planeten. Ja, also das heißt, wenn alleine schon offizielle Stellen anfangen würden, das ernsthaft zu diskutieren, ob da hinter einigen UFO-Sichtungen Aliens stecken könnten, wäre das ja schon eine Bedrohung der menschlichen Souveränität, sagen sie, und der Art und Weise, wie Staaten gelenkt werden, weil es ist in unserem Staatenlenkungssystem, in der politischen Ordnung einfach nicht vorgesehen, dass es höher entwickelte Wesen gibt. Muss ich erstmal diesen Käfer hier, vielleicht war es ja ein UFO. Und das ist eben genau das, was Regierungen dazu bringen könnte, solche Sachen geheim zu halten, die sie da wissen. Und ich habe das ja auch schon früher gesagt, man bräuchte eigentlich noch ein viertes Szenario, denn das UFO-Szenario haben die beiden Soziologen aus Deutschland ja ausgeklammert. Aber inzwischen sieht es so aus, als müsste man es einklammern. Das haben sie jetzt auch gemacht. Es kommt jetzt demnächst ein Beitrag von ihnen raus in einem Fachbuch von Alexander Wendt, wo sie dieses UFO-Szenario aufmachen. Das haben sie bislang gescheut. Und darin sagen sie jetzt also, dass natürlich in so einer Situation die Regierung verschiedene Möglichkeiten treffen könnte, um zu versuchen, ihre eigene Souveränität zu bewahren. Ja, sie könnten zum Beispiel versuchen, ein Narrativ zu erzeugen, ein öffentliches Narrativ, dass es entweder gar keine außerirdische Präsenz gibt oder dass keine Bedrohung für die Menschheit existiert. Und sie könnten versuchen, umfangreiche Strukturen zur Informationskontrolle einzurichten. Ich bin der Meinung, das ist passiert. Eine andere Möglichkeit wäre laut Anton und Tschetsche, dass die technologischen Möglichkeiten zur Überwachung und Verteidigung des Luftraums massiv ausgebaut werden und dass man auf die Art und Weise versucht, Sicherheit und Kontrolle zu simulieren. Und höchstwahrscheinlich würden natürlich die Regierungen versuchen, so viel wie möglich über diese Technologien zu erfahren, weil sie einen Vorteil haben wollen, strategischen Vorteil gegenüber Gegnern. Und sie könnten versuchen, sich mit den Aliens anzulegen. Aber was die beiden Soziologen für ausgeschlossen halten, ist dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Szenario, das Ronald Reagan vor den Vereinten Nationen skizziert hat, wo er gesagt hat in dieser berühmten Rede, stellt euch vor, wie all unsere kleinen, unbedeutenden Meinungsverschiedenheiten plötzlich verschwinden würden, wenn wir es mit einer Bedrohung von außerhalb der Erde zu tun bekämen. Ja, wir würden uns dann alle sozusagen vereinen und gegen die Aliens und so. Und das halten die beiden Soziologen nicht für realistisch, sondern sie sagen sogar voraus, dass bestehende Konflikte sich weiter verschärfen könnten. Und sie sagen, wenn das wirklich so technologisch weit fortgeschrittene Wesen sind, dann könnten alle Maßnahmen, die unsere menschliche Souveränität und Dominanz bewahren sollen, völlig für die Katze sein. Ganz im Gegenteil, also je mehr man versucht, das zu kontrollieren, desto größer würde dann für die Regierung der Verlust an Souveränität und Autorität. Und wenn sich dann am Ende rausstellt, dass die Menschheit eben doch nicht die dominante Spezies auf der Erde ist, die hellste Kerze auf der Torte, ja, wie ich immer gerne sage, dann könnte es im schlimmsten Fall zum kompletten Zusammenbruch der sozialen Ordnung führen. Das sind doch schon gute Gründe für eine Regierung, solche Sachen geheim zu halten, oder? Ich bin aber nicht die Regierung, sondern ich will halt wirklich wissen, was da möglicherweise noch auf uns zukommt. Und deswegen höre ich mir eben Militärzeugen genau an, auch wenn die nicht alle Dokumente haben, um das zu beweisen, was sie da sagen. Aber Leute, die mir durchaus glaubhaft erscheinen, die sind es wichtig, gehört zu werden, finde ich. Und einer davon ist ein Mann, den ich neulich interviewt habe. Das ist ein früherer Sicherheitspolizist, Mario Woods heißt der. Der hat fast 10 Jahre bei der US-Luftwaffe gedient, war im November 1977 für die Sicherheit von Atomraketensilos zuständig auf der Ellsworth Air Force Base. Das war ja damals im Kalten Krieg, gehörte diese Luftwaffenbasis zum nördlichen Verteidigungswall der USA, weil man sich vor Raketenangriffen aus der Sowjetunion schützen wollte. Und inzwischen weiß man ja, dass entlang dieser Atomraketenstellungen immer wieder komische UFO-Zwischenfälle passiert sind. Und damals ist im November 1977 Mario Woods und sein Kollege alarmiert worden, weil ein UFO knapp über einem Atomraketensilo geschwebt ist. Und dann sind sie hingefahren und dann ist Folgendes passiert.
Und als wir um diese Kurve kamen bei Ormond Road, da sahen wir dieses Objekt über November 5. Ungefähr 3 Meter über dem Boden. Ich weiß nicht, ob es sowas auch in Deutschland gibt, aber das Objekt war so groß wie ein Super Walmart-Gebäude hier in den USA. Das verwende ich immer als Maßstab, weil so viele Menschen bei Walmart einkaufen. Ich habe noch nie etwas so Großes gesehen, das so riesig war und einfach in der Luft schwebte. Es war rund wie eine Kugel. Und ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Aber es sah so aus, als wäre der äußere Teil aus Elektrizität oder Flammen. Aber keine Flammen wie bei einem Feuer, sondern es war eher wie eine Art Plasma.
Also, was geschah da? Sie standen also dort mit Ihrem Jeep, wo meine Maus jetzt gerade ist.
Ja, genau.
Da sehen wir das Weidetor. Sie sitzen also da im Auto und schauen auf dieses Objekt. Wie haben Sie sich in diesem Moment gefühlt? War alles normal?
Oh nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich an keinerlei Funkverkehr, sondern nur noch, dass ich schreckliche Angst hatte. Und gleichzeitig konnte ich nicht glauben, was ich sehe. Mein Partner Michael Johnson sah aus, als wäre er buchstäblich am hellblauen Plastiklenkrad dieses Pickup-Trucks festgefroren.
Pickup-Truck, which is what our vehicle, two-wheel drive.
Ich habe dauernd gesagt, was ist das? Michael, was ist das? Und er hat überhaupt nicht reagiert. Und dann plötzlich, bevor ich überhaupt den nächsten Gedanken fassen konnte, wurde das Licht des Objekts, das in die Fahrerkabine schien, extrem hell. Man kann sich das vielleicht nicht gut vorstellen, wie er da saß in seinem Parka mit dem Fellkragen, wie er sich an das Lenkrad klammerte und einfach nur nach vorne starrte. Von hinten sah ich ein blaues oder silberblaues Schimmern, das das ganze Auto erhellte. Meine Sicht wurde immer schlechter und ich weiß nicht, was links von ihm war, aber direkt vor unserer Windschutzscheibe sah ich ein Objekt, das etwa so groß war wie ein Strandball. Es war schwarz und hatte vertikale Linien. Ich sah, wie es 3 oder 4 Mal hin und her sprang und dann flog es direkt über das Dach vom Wagen. Und da muss ich wohl ohnmächtig geworden sein.
Ja, das ganze Interview, das habe ich jetzt auf Exo Magazin TV. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. 2 Stunden lang geht das, aber es ist wirklich unfassbar interessant. Und was auch interessant ist, ist, dass bei dieser Nachbesprechung, weil das hat ja einen riesen Aufriss dann gegeben, ja, da sind plötzlich diese Leute verschwunden. Das UFO wurde gesehen, was hat das alles zu bedeuten und so. Da gab es natürlich eine Nachbesprechung beim Kommandant im Büro und dabei sei auch, jetzt kommt's, ein Mann vom Luftwaffengeheimdienst, Office of Special Investigations, anwesend gewesen, Richard Doty. Und von Richard Doty wissen wir ja, der steht ja schon lange im Verdacht, dass er UFO-Stories in die Welt gesetzt hat für den US-Geheimdienst, um von der Wahrheit abzulenken, von geheimen Militärprojekten, wie zum Beispiel bei dieser Paul-Benevitz-Affäre. Es war ja damals einer, der hat neben einer Militärbasis gewohnt, hat so einen komischen Laserstrahl gesehen, dachte, das sind die Aliens, hat das Militär informiert und dann kam Richard Doty, hat ihn in seinem Alien-Glauben noch bestärkt, hat ihm einen Computer hingestellt, der irgendwelche Wortfetzen ausgespuckt hat und hat ihm gesagt, das sei jetzt ein Kommunikationsgerät mit den Aliens. Hat ihn sogar irgendwo rumgefahren. Die haben da was Sachen für ihn aufgebaut und alles, um ihn in seinem Alien-Glauben zu bestärken. Und am Ende ist der Benevitz in der Klapse gelandet. Und Mission erfolgreich, Mission accomplished, ja, expandierende Desinformation, weil es ging in dem Fall darum, ein geheimes militärisches Forschungsprojekt zu verbergen. Und da ist natürlich super, wenn man dann sagt, okay, es waren die Aliens, ja. Dann kommt er nicht dahinter, was es wirklich war. Also das zeigt ja eben auch, wie wichtig dieses UFO-Thema für die Geheimdienste ist, ja. Der zweite Fall, den ich kurz ansprechen möchte, den kennen viele Leute. Robert Salas von Malmstrom Air Force Base, März 1967. Dieser Raketenstartingenieur sitzt unten im Bunker. Er wäre im Falle eines Falles damit beauftragt gewesen, die Atomraketen zu starten, wenn der Anruf kommt. Auch das zu Hochzeiten des Kalten Krieges. Dann schwebt ein UFO über den Atomraketensilos. Der Wachmann ruft an, sagt, was soll ich tun und so. Und dann fallen diese 10 Atomraketen aus. Der Fall hat auch eine gewisse Dokumentation, also beziehungsweise es sind mehrere solche Fälle vorgekommen damals in dieser Zeit. Und ich habe auch Robert Salas darüber interviewt in voller Länge, schon vor über 10 Jahren in Paris. Er hat sich nichts an seiner Story geändert seitdem. Ein sehr bemerkenswerter Fall. Und der dritte Fall ist Robert Jacobs, Dr. Robert Jacobs, der war mal Journalismusprofessor übrigens. Der hat im September 1964 den Auftrag gehabt, den Start von Atomraketen zu filmen aus großer Entfernung.
Während des Fluges konnten wir durch dieses riesige Teleskop sehen, wie sich der vordere Kegel öffnete. Wir konnten sehen, wie die Attrappe des Atomsprengkopfes herauskam. Wir konnten die Aluminiumdippel sehen, die als Köder für die Russen dienen sollten. Und aus der gleichen Richtung, in die wir flogen, kam ein Objekt ins Bild. Es war ein kreisförmiges Objekt, das zu unserem Gefechtskopf flog und einen Lichtstrahl darauf abfeuerte. Es flog in einer Kreisbahn um den Gefechtskopf herum, bewegte sich mit etwa 8000 Meilen pro Stunde, schoss 4-mal, traf den Gefechtskopf mit Lichtstrahlen und verließ das Bild auf demselben Weg, auf dem es hereingekommen war. Der Sprengkopf taumelte dann aus dem Bild und fiel in den Ozean.
Und da gab es große Diskussionen danach auch mit der CIA. Sie wollten ihn zur Geheimhaltung und so weiter. Das zeigt ja, diese drei Vorfälle, die zeigen ja nicht nur, dass es da, also dass das Militär von UFOs weiß, sondern das zeigt ja auch, dass diese UAP auch bereit sind, unter Umständen auf heftige Weise einzugreifen, sich einzumischen. Also der eine ist entführt worden. Bei dem anderen, da sind die Atomraketen deaktiviert worden und bei dem dritten haben sie eine Atomsprengkopf-Attrappe abgeschossen. Also ich meine, krasser geht's doch gar nicht. Überleg das mal, wenn das wahr ist, ja. Und ich muss sagen, ich fand diese drei Zeugen ziemlich glaubhaft. Man kann sich alle drei Interviews angucken, wie gesagt, auf Exo Magazin TV in voller Länge. Ich fand die sehr glaubhaft und was ich sehr interessant fand, war, dass Arrow, also dieses UFO-Forschungsbüro im Pentagon, ja die Aufgabe hat, eine historische Studie anzufertigen. Die sind ja jetzt beauftragt worden, laut dem neuesten Gesetz, zu gucken, wann in den letzten Jahrzehnten der US-Geheimdienst sich an Täuschung und Manipulation der öffentlichen Meinung beteiligt hat, wenn es um UFOs geht, wie sie UFO-relevante Informationen verschleiert haben oder irgendwas in Umlauf gebracht haben. Also sowas wie, was der Richard Doty gemacht hat. Ja. Und Arrow interessiert sich genau für diese drei Zeugen, die ich jetzt erwähnt habe und auch noch für weitere, die ich jetzt nicht erwähnt habe, aber von denen ich auch weiß, dass die demnächst noch befragt werden. Die drei, die ich jetzt erwähnt habe, sind inzwischen alle von Arrow befragt worden. Das heißt, Arrow interessiert sich dafür, was die Leute erlebt haben. Und Arrow hat ja auch Zugang zu diesen geheimen Dokumenten, die dazu möglicherweise existieren. Und es könnte also sein, dass wir auf die Art und Weise doch noch irgendetwas erfahren, aber wahrscheinlich eher nicht, denke ich mal. Also die Regierung wäre ja schön blöd, wenn sie die Ergebnisse dieser historischen Untersuchung für die Öffentlichkeit bekannt geben. Denn das sägt, wie gesagt, an dem Ast, auf dem sie sitzen. Aber das verleiht natürlich, dass Arrow sich dafür interessiert, meiner Meinung nach den Aussagen dieser drei Leute schon im Nachhinein eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also, die UFOs treiben sich hier wirklich rum und es sieht so aus, als würde die US-Regierung das ganz genau wissen. Aber wie viel weiß sie eigentlich wirklich? Und was ist da dran, was der Kongressabgeordnete Tim Burchett vermutet, dass die USA schon längst UFOs geborgen und nachgebaut haben? Und dazu gibt es ja jede Menge Gerüchte. Ihr wisst ja, ihr kennt ja dieses Wilson-Memo. Das ist vor 3-4 Jahren rausgekommen, ein Gesprächsprotokoll von einem Gespräch zwischen dem Wissenschaftler Eric Davis, der sich seit langer Zeit mit UFOs beschäftigt, und dem Vizeadmiral Tom Wilson, der im Pentagon für die Oberaufsicht über solche geheimen Projekte zuständig war, der auf ein solches angebliches Geheimprojekt aufmerksam wurde und dann angeblich versucht hat, Zugang zu bekommen. Und laut diesem Gesprächsprotokoll wurde ihm dieser Zugang, obwohl er die Aufsicht gehabt haben müsste, verweigert. Jetzt gibt es neue Informationen, die dieses Wilson-Memo im Nachhinein bekräftigen und diese Gerüchte regelrecht befeuern. Und zwar gehen die hervor aus dem neuen Buch von Jacques Vallée. Der schreibt ja seine Autobiografie in Buchform. Forbidden Science Teil 5 ist es jetzt, behandelt die neueren Jahre. Und darin schreibt er, dass ein ehemaliger oberster Rechnungsprüfer der USA unter US-Präsident Reagan Anfang der 80er Jahre eine massive Buchprüfung durchgeführt hätte. Dieser Rechnungsprüfer hieß Charles Boscher. Dieser oberste Rechnungsprüfer hätte tatsächlich Hinweise gefunden, dass ein Programm existiert, das sich mit einem exotischen, nicht irdischen Fluggerät, so hat er es geschrieben, beschäftigt. Und sie haben überlegt, ob sie die Justiz auf dieses unbestätigte Projekt aufmerksam machen. Es gab aber nur eine Handvoll von Beamten, die davon wussten, und eine mächtige Person im Verteidigungsministerium hätte das verhindert. Das steht übrigens auf Seite 250 in diesem Buch, könnt ihr euch mal angucken. Auf Seite 35 erfahren wir, dass es auch ein angebliches Geheimprogramm namens Zodiac gegeben haben soll. Eine Mitarbeiterin von diesem Projekt hätte sich dazu geäußert und Informationen seien da zusammengetragen worden von dem Anwalt und an Eric Davis weitergegeben worden. Aber mehr erfahren wir dazu nicht. Und es gibt noch einen weiteren Hinweis, nämlich Kit Green. Ihr wisst ja, das ist der Arzt und langjährige CIA-Mitarbeiter, Leiter des Weird Desk, also der X-Abteilung bei der CIA, der sich lange mit UFOs beschäftigt hat und der auch mit Wissenschaftlern wie Gary Nolan gearbeitet hat, um diese physiologischen Effekte von UFOs auf Menschen zu untersuchen und so. Der hätte also laut Jacques Vallée ein Gespräch mit sehr hochrangigen Beamten mit sehr hochrangigen Beamten der Regierung gehabt, wo es um die UFO-Situation geht und dabei sei von 3 überprüften Fällen von Alien-Landungen berichtet worden. Diese 3 überprüften Fälle hätten 1947, 1953 und 1984 stattgefunden. Ja, und die krassesten Informationen, finde ich bislang, ich habe es noch nicht zu Ende gelesen, in diesem Buch stehen, sind, dass Eric Davis sogar Kontakt hatte zum ehemaligen US-Präsidenten George Bush. Der war nämlich 2004 der Vizedirektor von der Association of Former Intelligence Officers, also der Verein von ehemaligen Geheimdienstbeamten. Und dort hat Eric Davis zu ihm Kontakt bekommen und hat ihn angerufen und hat ihn zu Colonel Corso gefragt. Ihr wisst ja, Colonel Corso, Philip Corso, das ist der Tag nach Roswell geschrieben hat, wo behauptet wird, er hätte die Alien-Leichen selber gesehen und er hätte Wrackteile von abgestürzten UFOs an die Industrie gegeben, dass da irgendwas daraus entwickelt wird und so. Und Davis wollte also von Bush wissen, ob der Corso sich vielleicht getäuscht hat und ob das nicht irgendwelche Technologie von den Nazis gewesen ist. Und daraufhin sagt Bush, unmöglich, die beiden Themen waren streng voneinander getrennt. Alle deutschen Geheimnisse sind 1947 schon bearbeitet und abgeheftet gewesen und sie wurden nicht benutzt, um irgendwas anderes zu verbergen. Das ist interessant, denn damit räumt er ja quasi indirekt ein, dass es das andere Thema auch gibt. Aber er wird noch spezifischer, denn sie haben dann nochmal telefoniert und dann haben sie über einen Film geredet, über den schon lange gemunkelt wird, dass es ihn geben soll, und der angeblich die Landung von UFOs auf der Hollowman Air Force Base zeigen soll. Die sollen so in den 60er Jahren stattgefunden haben. Präsident Eisenhower hätte dort Aliens getroffen und so. Das ist ja ein Gerücht, was schon lange umgeht. Interessanterweise halten Hal Puthoff, Eric Davis und Jacques Vallée dieses Gerücht für sehr interessant und haben den Bush gefragt, ob das vielleicht ein Trainingsfilm war. Also sie gehen fest davon aus, dass es den Film gibt. Ja. Ob das vielleicht ein Trainingsfilm war für irgendwelche Spezialkräfte, irgend so eine Übung oder so. Und daraufhin antwortet George Bush Senior, laut Jacques Vallée, "No, it was the real thing." Nein, das war echt. Da hätte es ein geheimes Projekt gegeben und die Geheimhaltung darum sei obszön gewesen. Das ist das Wort obszön, das hat er dazu verwendet. Und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, die abgefahrener gar nicht sein könnte. Also der ehemalige US-Präsident George Bush hat übrigens auch noch gesagt, der vorherige Präsident hätte davon gewusst. Vielleicht hat er damit auf Eisenhower angespielt. Also wenn das so ist, dann haben wir ja hier wirklich es mit einer Informationslage, dann hätten wir es wirklich mit einer Informationslage zu tun, die wirklich das Potenzial hat, die ganze geopolitische Ordnung zum Einsturz zu bringen, ja. Also kein Stein wird auf dem anderen bleiben, wenn das stimmt und wenn das vor allem, wenn das bekannt wird, dass es so ist. Also dann hätte die Regierung ein echtes Problem. Dann müssten die ja tatsächlich auch sagen, oder dann würde man sich fragen, ja, was haben die denn noch so vor uns geheim gehalten? Wo haben sie uns doch noch angelogen? Ja. Also wenn ich in dieser Situation wäre als Regierung, wo wir jetzt sind, wo sich abzeichnet, dass sich immer mehr Leute dafür interessieren und dass immer mehr Sensoren scharf gemacht werden und so weiter, dann würde ich als Regierung jetzt alles tun, um den Geist zurück in diese Flasche zu stopfen. Und das habe ich jetzt auch neulich mal einer Wissenschaftlerin erzählt, die sich gut mit UFOs auskennt. Und die hat gesagt, also ich glaube, dafür ist es schon zu spät. Man kriegt den nicht mehr zurück in die Flasche. Es gibt jetzt inzwischen schon zu viele Wissenschaftler, die angebissen haben. Und das Ganze ist jetzt ein Selbstläufer geworden. Also wenn das so ist, ja, und da deutet ja auch einiges drauf hin. Da gibt's ja viele Wissenschaftskonferenzen inzwischen. Liminar-Symposium, Peer-Reviewed, Fachjournal für UAPs. Demnächst soll in Großbritannien was stattfinden. Dann wird der Regierung, wenn sie also den Informationsfluss nicht aufhalten können, dann wird der Regierung wohl nichts anderes übrig bleiben, als zu versuchen, das, was da rauskommt, irgendwie für sich zurechtzubiegen, damit es ihren eigenen Zielen dient. Ja, also sie könnten zum Beispiel versuchen, eine Bedrohung zu stilisieren, die von einem anderen Land ausgeht. Sie könnten zum Beispiel sagen, da stecken die Chinesen dahinter, die haben geheime Alien-Kontakte und die haben da was gebaut und damit bedrohen die Welt. Und natürlich streiten die Chinesen das ab, weil das halt so ist, das ist ja der Beweis. Und dann könnten sie vielleicht damit versuchen, den Rest der Welt gegen die Chinesen zu vereinen. Ich spinne jetzt einfach mal rum, ja, pure Verschwörungstheorie im Moment. Aber das ist jetzt für mich im Moment das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wie man mit so einer Situation jetzt umgeht. Wenn der eigentliche Informationsfluss nicht aufzuhalten ist, muss man versuchen, irgendwie zurechtzubiegen für seine eigenen Zwecke. Und deswegen ist es so extrem wichtig, dass wir uns genau angucken, was die Regierung über UFOs veröffentlicht und das ganz genau prüfen und vor allem abgleichen mit dem, was wir aus anderen Quellen wissen. Und ich glaube, ich habe da demnächst noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich bleib dabei. UAPs oder UFOs, das ist eben die größte Herausforderung, die auf die Menschheit zukommt. Und es wird auch an uns liegen, wie die Sache ausgeht. Und es ist absolut wichtig, dass das Thema auch außerhalb der Geheimdienst- und Militärwelt besprochen wird, nämlich auch auf höchster internationaler Ebene, wo das Thema am Ende hingehört. Aber gut, bis es soweit ist, haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Hoffentlich habt einen schönen Tag.